die Sichtbarkeit erzeugt, zur Verfügung stellt. Also sogenannte bildgebende Verfahren innerhalb der Medizin sind wichtig, also Computertomographie, Magnetresonanztomographien und so weiter, sind wichtig, um nicht invasive, also nicht eingriffsgebundene Diagnostiken zum Beispiel zu stellen. Das kann man fortsetzen in verschiedene Bereiche hinein. Und das will ich Ihnen ein klein wenig darstellen, denn das, was wir vorher hatten, also bei Buchdruckmedien, waren Druckmaschinen, war Druckerschwärze, war Papier, war Sätzen und so weiter, war vielleicht auch die automatisierte, der automatisierte Setzprozess, aber mehr war das nicht. Vielleicht noch ein bisschen Drucktechnik verändern und so weiter. Und dann kann man aber sagen, bezogen auf die Digitalisierung geht es nicht mehr nur um die Mechanisierung oder die Automatisierung von Prozessen, sondern innerhalb dieser Digitalisierungsverläufe entsteht ein eigenständiges, könnte man schon fast sagen, ein eigenständiges Universum der digitalisierten digitalen Strukturen. Also so eine, könnte schon fast sagen, eine Verdopplung dieser Prozesse. Und wie das zu verstehen ist, möchte ich Ihnen an ein paar kleinen Beispielen kurz darlegen. Es ist eine kleine Auswahl der Entwicklungen, mit denen wir uns sicherlich fachlich nicht befassen müssen, nicht sollten vielleicht schon, aber müssen nicht notwendigerweise, die aber für die Veränderung der Prozesse, mit denen wir zu tun haben, sehr repräsentativ sind. Wir haben also Miniaturisierung, wir haben Digitalisierung, wir haben die Übergänge in Richtung nicht sinnlicher Forschungsdimensionen und Theoriebegründungen. Und das sind so kleine Beispiele, die ich mal rausgegriffen habe. Das sind zwei Seiten, an denen das nochmal verdeutlicht wird. Das bezieht sich alles auf Medialität, das bezieht sich alles auf Digitalisierungsprozesse, mit denen wir zu tun haben. Das ist ja das, was wir hier gerade erleben, ist ja nur eine kleine Nebensache, können wir schon fast sagen. Entwickler von Computerarchitekturen insgesamt, auf denen gehen also diese Regelung von Interfaces, also Display, Eingabesystem, also Tastatur und Drucker und all diese ganzen Geschichten gehen auf ihn zurück. Kybernetik zweiter Ordnung, also die erste Ordnung. Erste Ordnung war so zu verstehen, dass es ausschließlich um die Bewältigung und Fortsetzung der Computertechnologie ging, nur bezogen auf die Maschine, nichts anderes. Das, was dann in der Kybernetik zweiter Ordnung auftaucht mit Paul Watzlawick, Ernst von Glasersfeld und Heinz von Förster, war dann die Diskussion darüber, das waren die späten 40er, die frühen 50er Jahre, war dann die Frage, ey, wenn wir Computertechnologie einsetzen, dann verändern wir uns selber. Wie verändern wir uns denn selber? Haben wir überhaupt eine Ahnung, wie wir das tun? Und Watzlawick ist, ja, ich weiß gar nicht, Pädagogik, gibt es hier Pädagogen? Keine? Ja. Und da könnten Sie vielleicht schon mal auf Watzlawick gestoßen sein. Okay, gut. Er ist also einer der sich sehr früh gegen die sehr strikte Normativität von sozialen Systemen und von Erziehung gerichtet hat und gesagt hat, es sind kybernetische Systeme, aber diese kybernetischen Systeme enthalten keine normativen Vorgaben. Die normativen Lösungen entstehen erst in Kommunikationsverläufen. Insofern kann man nicht sagen, wenn du in dem System lebst, wirst du auch ewig glücklich sein, sondern man muss sagen, du musst damit rechnen, dass du unglücklich bist und du musst sozusagen auch ein Recht des Unglücklichseins, ist eins seiner Bücher, Buchtitel und so weiter, musst du akzeptieren. Also wir sind sozusagen instabil oder wie Drucker sagt, in unsicheren Verhältnissen oder diskontinuierlichen Verhältnissen. Dann 1956 die erste Konferenz zur künstlichen Intelligenz. Das heißt also automatisierte Prozesse, die so ausgelegt sind, dass sie ähnlich schlau wirken oder intelligent wirken wie Menschen. Ne? Also eine interessante Simulationstechnologie, die dann ihre Geschichte beginnt und heute immer noch nicht zu Ende entwickelt ist. Genforschung und Modell der Doppelhelix, das ist dann also auch in den 50er Jahren. Zell- und Genomforschung. Kognitionsforschung. Ich gehe das mal alles ein bisschen schneller durch. Dann hier wird es nochmal interessant für unsere Forschungszusammenhänge, Arbeitszusammenhänge, Cyborgs. Was sind Cyborgs? Schon mal gehört? Ja, okay, nein, doch. Was ist das denn? Für was ist das eine Abkürzung? Es ist eine Abkürzung. Wie oft im Leben. Wie Nylon. Es ist auch eine Abkürzung von New York und London. Also, ja, ist so. Und Cyborgs. Cybernetic Organisms. Das meint das. Also kybernetische Organismen. Daher kommt das. Und kybernetische Organismen meint, dass wir... Also sagen wir erstmal den Terminus, ne? Dass ich einen lebenden Zusammenhang habe, der, das ist das Organische, oder einen organischen Zusammenhang habe, der in Wechselwirkung mit der Welt steht, aber auch intern Wechselwirkungen produziert und diese Wechselwirkungen durchaus mit Maschinen bedient werden können. Also eine Diskussion, die oder ein Theorie, ein Forschungsfeld, das Donna Haraway in den 80er Jahren etablierte in den USA. Und sie ging davon aus, dass also jeder, der eine künstliche Hüfte hat, der einen Herzkatheter hat, der einen Herzschrittmacher hat und so weiter, dass der mit technologischen Systemen zusammenlebt. Also so etwas darstellt wie einen kybernetischen, das können wir schon fast sagen, technologischen und biologischen Organismus bildet. Also technobiologischen Organismus, das ist das Argument der Cyborgs. Inzwischen ist das weitergeführt worden, geht aber viel stärker in die Richtung, das kennen Sie vielleicht in einer anderen Weise, in die Richtung transhumaner Entwicklung. Transhumanismus, das ist dann das, was dann dem angeschlossen ist oder Argumente der sogenannten Singularität von Ray Kurzweil, dass die Intelligenzentwicklung des Menschen und die Intelligenzentwicklung der Computertechnologien, der vernetzten Computertechnologien, dass die sich kreuzen in wenigen Jahren und durch diese Kreuzung letzten Endes die Dominanz der technologischen Intelligenz besiegelt ist, also der Computerintelligenz besiegelt ist und es gibt dann nur noch eine einzelne Intelligenzform, das ist dann das Argument der Singularität basiert auf Computertechnologie. Interessant ist auch der nächste Schritt. Interessant ist, dass diese computertechnologische Entwicklung dazu führte, also nicht nur, dass innerhalb von Netzen etwas wie Mikrologien entstehen, Kleinstorganismen oder Nichtorganismen entstehen, die dann innerhalb des Netzes sozusagen als eigenaktive Dinge durch die Gegend laufen, sondern dass die Computertechnologie eine Beobachtungstechnik wird. Also keine Kommunikationstechnik alleine im Sinne der Speicherung, des Transportes von Datenmassen und des Errechnungs von Datenmassen und auch keine Technologie ist, die sich dann ausschließlich auf Präsenz und Repräsentation und so weiter bezieht, sondern dass die Technologien verwendet werden können bis hin in die neuen Linsentechniken und die neuen Ferntechniken, also Teletechnologien, weiterentwickelt wird und dann so weiterentwickelt wird, dass es möglich ist, mittels der Computertechnologie Kleinstzustände zu beobachten. Das ist das, was ich jetzt eben mit der Mikrologisierung und der Digitalisierung von Diagnosetechniken angesprochen habe. So wird es dann auch möglich, mittels der Impulse der wahrgenommenen bioelektrischen Impulse von Genen, Gene wahrzunehmen. Gene zu beobachten. Und die werden dann nicht im Detail über ein Mikroskop, ein Elektronenmikroskop oder sowas dargestellt, sondern die werden errechnet. Also man hat bestimmte bioelektrische Frequenzen, Lichtimpulse und so weiter, die dann umgerechnet werden in Bilder. So können Sie sich das auch vorstellen, also wenn sie Bilder von Galaxien irgendwo oder von der Milchstraße irgendwo sehen, Bilder von Asteroiden, die auf uns zukommen und so weiter, dann sehen sie es. Fliegt ja da keiner durch die Gegend und macht Fotos. Ach, guck mal, da sieht ja toll aus, mach ein Foto. Ne? Sondern das sind dann Linsensysteme oder eigentlich Sensorensysteme. Linsensysteme schon verkehrt. Ne? Sind Sensorensysteme, die Lichtfrequenzen aufnehmen, unterschiedliche Frequenzen registrieren, die dann als digitale Files auf die Erde schicken. Und dann werden die hier entsprechend unserer Vorstellung, was das sein könnte, werden sie in Bilder transformiert. Also diese Computertechnologie ist schon sehr weit vorangeschritten. Ich mach das mal, Sie können sehen, das sind alles Forschungen, die sich mit Kleinstteilen beschäftigen. Das sind klitzekleine Forschungsinstitute, klitzekleine Forschungszusammenhänge oder auch Riesenforschungszusammenhänge, die sich um das Klitzekleine kümmern. Wie zum Beispiel die Erforschung oder die physikalische Rekonstruktion des Gehirns in diesem sogenannten Projekt Blue Brain. Schon mal gehört? Was Lausanne angesiedelt ist, von der EU finanziert wird und so weiter, wo es darum geht, eine physikalische Struktur des Gehirns nachzubauen. Also physikalisch genügend Apparate zur Verfügung zu stellen, also genügend Schaltungsmodule zur Verfügung zu stellen, die auch intelligent arbeiten und dann in der Lage sind, irgendwann mal ein Katzengehirn, ein Menschengehirn und so weiter zu repräsentieren oder die Funktionalität dieses Gehirns zu erreichen, also die Funktionalität von 100 Milliarden Neuronen, vernetzter Neuronen zu erreichen. Das sind alles Beispiele, die mit der Medialität zu tun haben und die nicht mehr dazu passen, dass wir Medien im Sinne von Büchern haben. Die Bücher waren Speicher für irgendetwas, was jemand beobachtet hat oder was jemand beschrieben hat. Ob im Zeichnen, das auch Charles Darwin noch gemacht hat, verschiedene andere noch bis ins 20. Jahrhundert gemacht haben, oder ob es Ideen sind, die dann gespeichert wurden. Das ist eine Zeit, die... Oder die Techniken gibt es da immer noch, aber es definiert keine Epoche mehr. Die epochalen Veränderungen sind mit dieser Mikrologisierung verbunden, die wir als Digitalisierung beschreiben und die in solchen Forschungsentwicklungen und Theorieentwicklungen und so weiter dokumentiert sind. Das will ich jetzt mal gar nicht so sagen. Um das Ihnen noch mal zu verdeutlichen, was ich letztes Mal kurz angesprochen habe. Natur- und technikwissenschaftliche Forschung befassen sich mit immer kleineren, unsichtbaren Arealen von Naturgesetzen. In diesen Bereichen werden sich unbelebte und belebte Naturzustände ähnlich. Das ist nicht identisch, aber sie werden ähnlich, weil es Schaltungszustände sind, die unterschiedliche zwar Entwicklungsmöglichkeiten beinhalten, aber letztendlich sind es alles Schaltungszustände. Es wird von einer, das erkläre ich jetzt gleich, NBIC-Konvergenz gesprochen, zusammengesetzt aus Nano-, Bio-, Informations- und Kognitionswissenschaften. Damit müssen wir uns allerdings dann als Kulturanthropologie auseinandersetzen, und das ist in diesem Schaubild nochmal kurz zusammengefasst worden, das ich dann gerne abends schon mal zitiere, meint Konvergenz, ich habe also Nano ist... Das derzeit Kleinste, was man bearbeiten kann, wenn es in Quantentheorie geht, wird es noch ein bisschen anders, oder Quantenpraxis wird sich noch mal anders darstellen. 10 hoch minus 9 Millimeter Sekunde und so weiter und so fort. Also ziemlich verdammt klein, Milliardstel. Bio, das sind also Lebensbereiche. Info, das sind die Schaltungsbereiche, Digitalisierungsbereiche und Kognition, unser gesamtes Wahrnehmungsfeld. Und das behaupten manche, kommt immer näher zusammen. Die werden sich nicht immer ähnlicher, aber sie kommen immer näher zusammen und bilden dann eine neue Struktur der Anwendung. Sie können das so sehen, wie die Prozesse dann verlaufen. Physik, Biologie und Chemie gehen zusammen in diese Elektronikgeräte, Foto, Entwicklung und Sensoren, Biochips. Das ist die naturwissenschaftliche Seite. Man könnte jetzt auch noch eine, oder notwendigerweise müsste man eigentlich eine soziologische, kulturanthropologische, ethnologische Seite da, dazu schalten. Die habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Dachte ich, das kann man auch erklären. Nämlich das ist genau das, das wäre das Gegenstück, dass wir nicht mehr von Gesellschaft als Ausgangspunkt für Interaktion ausgehen können, auch nicht mehr von Gesellschaft als Ausgangspunkt für Vertrauen, für Verlässlichkeit, sondern wir müssen von Netzwerken ausgehen. Sie haben mit Netzwerken zu tun, die nicht mehr auf Gesellschaft reduzierbar sind. Das ist der erste Punkt. Bei Ethnologie genau dasselbe. Was ist Ethnos? Ethnos meint Volk, genau wie Demos, das ist ein anderes Wort dafür. Und wenn die Google-Vertreter vor wenigen Wochen aufgetreten sind und haben gesagt, in Zukunft wird es nur noch 3 oder 4 oder 5, ist eigentlich egal, die sind da ziemlich großzügig, technokratische Volksrepubliken auf der Erde geben. Also die bestehen dann aus Google-Family, aus Facebook-Family, also Facebook-Populationen und so weiter. Dann können Sie an solchen Formulierungen, an solchen Konzepten, das lässt sich ja alles nachlesen, auch sehen, dass die klassischen Differenzierungsebenen von Gesellschaft, Kultur, Ethnie und so weiter so nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, sondern neue Differenzierungsebenen erforderlich sind. Die heißen aber auch, dass wir erstmal akzeptieren müssen oder analysieren müssen, wie die Konvergenzen ablaufen oder wie die Annäherungen, möglicherweise auch die Fusionen ablaufen. Das betrifft dann Kulturwissenschaften in der ähnlichen oder fast selben Weise. Insofern könnte man hier auch eine Konvergenzdarstellung produzieren und sagen, okay, das wird die Entwicklung der näheren Zukunft sein. Ich lasse das mal, ich gehe jetzt mal raus, um Sie da jetzt nicht mit Bildern zu sehr voll zu pumpen. Frage an Sie, ist das verstehbar? Können Sie damit was anfangen mit all diesen Prozessen, die ich hier so, erstmal locker, schnoddrig, nein, nicht ganz schnoddrig, dahin erzählt habe? Also wie würden Sie sich denn in solchen Zusammenhängen lokalisieren, fachlich? Und wenn ja, wie? Kriegen wir das in den Griff mit Kulturanthropologie? Wenn ja, wie? Kriegen wir das in den Begriff in der Soziologie? Und wenn ja, wie? Sie werden ja Arbeiten machen. Also manche sind ja in einem Forschungsprojekt. Aber Sie werden ja so kleine oder große Arbeiten machen. Theoriearbeiten, Forschungsarbeiten, empirisch, wie auch immer. Wie gehen Sie daran? Ist für Sie Interaktion ein wichtiger Terminus? Mensch-Medien-Interaktion? Ich habe Zeit. Soll ich jetzt jeden fragen und jede fragen einzeln der Reihe nach? Finde ich nicht so schön. Die junge Frau, deren Rechner juckt. Sind Sie gerade interaktiv? Sie sind nicht interaktiv. Also mit mir sind Sie nicht interaktiv? Doch. Und waren Sie mit dem Rechner interaktiv? Sondern? Bitte? Sie wissen es nicht. Kann jemand helfen? Kann jemand eine Antwort geben? Ja.
Also weil man sich ja das Konstrukt aufgebaut hat, um damit
der Rechner aktiv dann? Also Sie sagen interaktiv. Müsste der Rechner aktiv sein, weil Sie für sich ja wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen, dass Sie aktiv sind. Ah, okay. Ja, okay. Ist das ein Unterschied, Ihre Aktivität und die Aktivität des Rechners? Sind das unterschiedliche Aktionsbegriffe? Also Sie sagen immer, der Mensch und der Rechner. Ne? Ja, aber das gilt für alle. Ne? Können wir das auf dieser Ebene so machen? Also ich mache das ja auch ab und zu und müsste eigentlich ständig rote Ohren kriegen, aber ich habe meine Schamgrenzen dabei relativ niedrig gehalten. Aber kann ich das sagen, der Mensch und der Rechner? Also beim Rechner weiß ich ziemlich genau, dass es kein einzelner Mensch gewesen ist, der ihn programmiert hat, sondern es sind viele, 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 viele Menschen, die Programme oder Programmschnipsel, Programmanteile im Rechner hinterlassen haben. Glücklicherweise dann meistens so, dass der Rechner funktioniert, zumindest also Grundfunktionen richtig sind. Und okay. Bei Ihnen kann man davon ausgehen, dass zwar auch viele, 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 viele Ideen von anderen Menschen aufgenommen wurden, dass Sie aber das nach Eigenlogik, nach Affekten und Bedürfnissen und wie auch immer verarbeiten. Sind diese Bearbeitungsweisen gleich?
Also die Bearbeitungsweise des Rechners, wie er ein Problem zum Beispiel bearbeitet.
Ja, also kann ich sagen, also nicht nur Sie und Ihre Nachbarin, oder sagen wir, gucken Sie auf den Rücken, ne? Und Ihre Nachbarin, also Sie interagieren auf der, nicht unbedingt selben, aber auf der gleichen Ebene, weil Sie beide sozialisiert, inkulturiert sind, dass Sie beide Sprachsysteme kennengelernt haben und so weiter und so fort, Ihre Krisen, Ihre Freuden hatten und so weiter. Kann ich das beim Computer auch so sagen? Wahrscheinlich nicht. Zumindest von heute aus betrachtet, also von dem, was wir bisher kennen. Aber wieso sagen wir nach wie vor Interaktion? Verbindet Computer und Mensch ein Inter? Und wenn ja, welches Inter? Jetzt habe ich zwei in der Reihenfolge. Erstmal die Dame hinten, dann Sie. Ja? Bitte?
Mhm.
Da müsste man ja eine Interreaktion sagen. Gibt es auch Leute, die das, also zumindest für dieses Verhältnis von frühen Systembeziehungen beschrieben haben oder benannt haben. Das ist ein interreaktives System. Ne? Oder andere sagen Intertwinedness, also eine Zwischenverbundenheit, also von. Ja, es ist eher so ein Knäuelbegriff. Ne? Also die klumpen sich zusammen, die sind miteinander so wie ein Knäuel verbunden, verschiedene Fäden und so weiter. Ja.
Also einfach, es wird so ausgestattet, also Computer wird so ausgestattet, dass ich und der Computer, zum Beispiel wenn ich auf Buchstabe A drücke, dann versteht er, dass das ein A ist. Dass da irgendwie eine Ebene gibt, wo wir beide das Gleiche verstehen können. Obwohl ich habe Gefühle, ich bin ein Mensch und der Computer wird nur durch ein Programm bedient. Mhm. Aber es gibt trotzdem etwas Gemeinsames, worüber wir uns beide verstehen können.
Mhm. das A, dass der, von dem Sie sagen, dass der Computer das erkennen würde, verstehen würde, ist es nicht ein Erkennen? Also sozusagen ein formalisiertes Zuordnen?
Ja, sehr klar. Wenn ich zum Beispiel einen Kommentar auf Facebook schreibe, dann ist dem Computer egal, was ich da geschrieben habe.
Ja.
Aber trotzdem wird das einfach, also trotzdem das, was ich eben geschrieben habe, dann nimmt er das auf. Also, dann zeigt er das auch zum Beispiel als ein Post auf Facebook.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann.
Ja, aber Sie formulieren das so, als sei der Computer ein menschenähnlicher Akteur. Der Computer zeigt mir das, der
also,
macht das. Der
okay, ihm ist egal, ob ich, was ich geschrieben habe auf dem Facebook, aber beispielsweise, wenn ich ein Software nutze, dann spielt das eine Rolle, was ich jetzt mache, weil dann muss er irgendwie antworten. Wenn ich ein Dokument lösche, dann muss er diesen Dokument löschen. Und wenn ich etwas kopiere, dann kopiert er das.
Ja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Subjektivierung oder mit der Individualisierung des Gerätes. Aber warten wir mal ab, wie wir weiterkommen. Okay.